Schnellere Ermüdung, schnellere Erschöpfung, wenn es so richtig heiß ist, schnellen trockenen Mund. Also man nutzt dann auch gerne jede kleinere Unterbrechung, um auch mal nochmal Flüssigkeit reinzukriegen.
Wenn wir an den Klimawandel denken, dann assoziieren wir damit vielleicht zunächst schmelzende Polkappen oder größer werdende Wüsten. Aber nicht nur diese Extreme sind natürlich vom Klimawandel betroffen, sondern jeder einzelne von uns auf diesem Planeten. Und das heißt eben auch, dass sich das Sporttreiben, das Bewegen, die körperliche Aktivität unter gewissen Bedingungen verändern wird. Und Hitze ist eine dieser Bedingungen. Herzlich willkommen zu Gesund in Sport Deutschland, eurem Podcast für Sport, Bewegung und Gesundheit, der mich jetzt schon reichlich ins Schwitzen bringt. Mir läuft unter den Kopfhörern schon der Schweiß, denn bei 36 Grad Außentemperatur hier in Frankfurt am Main, wo mein kleines Podcast-Studio steht, da treibt es mir die Schweißperlen auch ohne körperliche Aktivität auf die Stirn. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für euch, denn wir gehen ein wenig auf Reisen und besuchen gleich drei Stationen, die sich mit dem Klimawandel im Sport auseinandersetzen bzw. von ihren Erfahrungen berichten. Hintergrund ist das Projekt Klimawandel Sport des Deutschen Olympischen Sportbundes, bei dem es darum geht, Anpassungsstrategien für SportlerInnen, Sportverbände und Vereine zu erarbeiten. Es gibt drei Pilotprojekte, von denen ich mehr erfahren möchte, und wir beginnen dort, wo man Klimawandel vielleicht am wenigsten erwartet, in der Sporthalle. Das erste Pilotprojekt, dem wir uns widmen möchten, stammt vom Deutschen Badmintonverband und heißt Cool Court. Wir begrüßen Anne Portscheller, die seitens des Vereins Karte Umwelt und Entwicklung e.V. das Projekt Cool Court begleitet. Hallo Anne, grüß dich.
Hallo zusammen.
Und ich freue mich sehr, dass Badminton-Nationalspielerin Miranda Wilson sich zuschalten konnte. Gerade zurückgekommen aus Tschechien, gleich bald auf der Weiterreise nach Bozen und Ende August dann die Weltmeisterschaft in Indien, wo sie sich ganz intensiv vorbereitet. Hallo.
Hallo.
Anne, Hitzeperioden nehmen in Deutschland und weltweit zu. Welche Rolle spielt das Thema Hitze jetzt inzwischen im Badmintonsport?
Es ist gut, dass du die Frage jetzt stellst. Inzwischen spielt das Thema eine Rolle, auch offiziell dank des Projekts, das wir dieses Jahr gestartet haben. Bisher zuvor allerdings, wenn man ganz ehrlich ist, tatsächlich noch gar keine so große Rolle, weil insgesamt das Thema Hitze im Sport oft noch nicht so wahrgenommen wird, wie es eigentlich wahrgenommen werden sollte, weil man sich da immer so ein bisschen durchbeißt, durchkämpft. Und das wollen wir jetzt mit dem Projekt systematischer angehen und aufzeigen, dass es bereits eine Rolle spielt und auch aufzeigen, dass es in Zukunft auch noch eine viel, viel stärkere Rolle spielen wird.
Jetzt denkt man ja bei Sporthallen auch nicht unbedingt erstmal an die Hitzeeinwirkung, die von außen so reinkommt, aber viele Sporthallen sind ja auch gar nicht klimatisiert beispielsweise, also es wird schon ein Problem.
Ja, ich hatte in Vorbereitung auf das Projekt einmal geschaut, es gibt gar keine Statistik darüber, wie viele klimatisierte Hallen es in Deutschland überhaupt gibt. Und was wirklich sehr unterschätzt wird, ist ja raus aus dem Sonnenlicht in eine geschützte Halle. Wenn dann aber ein Wettkampf stattfindet und 100 AthletInnen in der Halle sind und vielleicht auch noch Betreuungspersonal, Coaches und so weiter und den ganzen Tag die Halle möglichst auch von Wind abgeschottet wird, Türen zu sind, dann ist es nicht nur warm und heizt sich auf und wird stickig, sondern auch die Luftfeuchtigkeit steigt enorm an.
Dann wollen wir die Expertin natürlich gleich fragen, wenn wir schon eine Badminton-Nationalspielerin im Podcast begrüßen dürfen. Welche Erfahrungen, Miranda, hast du selbst gemacht mit Wettkämpfen, Trainings, die vielleicht unter großer Hitze in der Halle stattgefunden haben?
Also es ist als Badminton-Sport immer ganz interessant, weil wir natürlich nicht Outdoor sind. Wir sind nicht wie die Leichtathleten oder auch andere Sportarten so der direkten Hitze und Sonne ausgesetzt. Aber gerade in diesen heißen Monaten in Europa merken wir schon, dass die Hitze einen Einfluss hat und eine Auswirkung auf unser Training und auch auf Wettkämpfe. Und da muss man auch einfach mal sagen, Anne hatte gerade erwähnt, wir wissen nicht, wie viele Hallen klimatisiert sind. Also der Großteil der Badminton-Turniere, sei es kleine nationale also so regionale Turniere oder auch schon internationale, finden nicht in klimatisierten Hallen statt. Das ist wirklich erst ab so World Tour Level, dass man dann in den großen Arenen spielt, wo eine Klimaanlage ist, wo dann natürlich auch nochmal andere Bedingungen sind, weil da Wind entsteht und ja, man sich taktisch natürlich mit dem Ball anpassen muss. Aber ja, die meisten Hallen sind im Sommer dann wirklich ultra heiß. Einen ja, Umgang im Verband gibt es bisher noch nicht offiziell damit. Und da sind wir drauf und dran, dass wir jetzt eben Daten sammeln und uns damit beschäftigen, okay, wie doll wirkt sich das jetzt eigentlich auf den Sport aus und was müssen wir tun?
Kannst du nochmal den Unterschied schildern zwischen Training und Wettkampf? Macht das einen Unterschied, Hitze im Training oder Hitze im Wettkampf?
Ich finde, dass im Training macht es insofern viel aus, weil wir sehr viel Trainingsvolumen haben. Ein Spiel dauert jetzt nicht 3 Stunden lang. Im Badminton dauert es irgendwas zwischen 30 und vielleicht auch 80 Minuten, wenn es lang wird. Und wir haben wesentlich mehr Trainingsvolumen in der Hitze. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch gut ernähren. Wir müssen viel trinken. Wir müssen gut regenerieren zwischen den Einheiten. Und das ist total schwer, wenn es einfach mega heiß wird. Und ja, wir dann eben auch tagsüber trainieren. Und im Wettkampf ist es halt nochmal eine ganz andere Situation. Da steigt die Anspannung, das Adrenalin. Man kann sich nicht aussuchen, wann man spielen möchte, sondern man spielt so, wie der Zeitplan gelegt ist. Und das kann eben dann morgens um 9 sein, wenn es noch ein bisschen kühler ist. Aber es kann auch um 15 Uhr sein, wenn halt ja die Sonne oben steht und es dann bis zu 38 Grad oder so in der Halle werden. Und das ist tatsächlich auch so, auch bei einigen Jugendturnieren. Es ist zum Beispiel jetzt im Juni sind super viele Jugendturniere in Deutschland und ich habe jetzt schon von einzelnen SpielerInnen und TrainerInnen gehört, dass ja, die Hitze wirklich stark wird und die befürchten, dass es auch wieder an die 40 Grad in der Halle geben könnte. Und das ist dann natürlich schwer zu managen, weil man muss aufs Feld, ne? Man kann sich das nicht aussuchen.
Wie persönlich bereitest du dich vor, wenn du weißt, es kommt so eine Hitzesituation in der Halle?
Ich habe selber ganz viel gelernt durch Erfahrung über die Jahre und natürlich auch einfach ja mich informiert von anderen Spielern, gelernt, was die machen. Und das Allerwichtigste ist natürlich, dass man über den Tag verteilt einfach genug trinkt, weil wenn man als Sportler zu wenig Flüssigkeit zuführt, also das merkt man ja auch schon als Nicht-Sportler, das wirkt sich aus auf die Leistungsfähigkeit, auf so die kognitive und auch so die körperliche Leistungsfähigkeit. Und das ist extrem wichtig, weil man schwitzt so viel und muss natürlich auch gucken, genug Elektrolyte reinzubringen. Und gerade junge Spieler wissen das oft noch nicht und machen dann den Fehler, dass sie vielleicht nur Wasser trinken und gar nicht merken, dass ihr ja, Elektrolythaushalt dann total ja, schlecht dasteht und sie dann auf einmal total träge sind oder müde auf dem Feld oder einfach nicht mehr können. Ja, das kann auch sein, es gibt auch Sportler, die da kollabieren. Also ist wirklich gefährlich. Und ja, was ansonsten auf jeden Fall sehr wichtig ist, ist ausruhen zwischen Matches, nicht zu viel machen, nicht zu viel rausgehen, wirklich kühle Orte suchen. Das ist in Turnieren nicht immer so einfach, aber es gibt immer wieder auch irgendwo einen kühlen Korridor, wo man sich ein bisschen ausruhen kann. Und ja, was natürlich die Asiaten auch viel machen, die sehr gut im Badminton sind, ist, dass die haben oft auch Icepacks am Feld und halten sich das in den Nacken, weil das natürlich auch das zentrale Nervensystem beeinflusst. Und das sieht man auch immer wieder, also dass man wirklich diese wiederverwendbaren Eisbeutel hat, wo man einfach Eis reinfüllt und das kommt dann ja aufs Knie oder in den Nacken und das hilft auf jeden Fall runterzukühlen.
Einen Eisbeutel könnte ich auch schon gebrauchen beim Frankfurter Hitzesommer, in dem ich gerade sitze hier im kleinen Studio. Anne, wie ist das denn? Jetzt haben wir gehört, sportmedizinisch ist das alles auch gar nicht so ohne. Gibt es da bereits Richtlinien oder Empfehlungen im Badmintonsport für Vereine, für TrainerInnen?
Sehr gute Frage. Tatsächlich nämlich nicht. Wir haben im Zuge des Projekts uns intensiv mit einer Recherche damit beschäftigt, was es generell für Regularien, Guidelines, Abbruchskriterien, wie auch immer gibt und waren erstaunt, dass es im Bereich des Badmintonsports bis hoch zum Weltverband eigentlich fast gar keine Regelungen dazu gibt. Es gibt einen Temperaturkorridor, der vorgegeben wird, 18 bis 30 Grad sollten es im Idealfall in der Halle sein. Was aber außerhalb dieser Zonen passiert, ist nicht geregelt. Das ist sozusagen nur die Vorgabe für die Temperaturen. Und was wir sozusagen jetzt machen ist, wir haben einerseits gerade noch eine bundesweite Befragung an alle Sportlerinnen, alle Rollen von Breiten bis zum Leistungssport für Coaches, SchiedsrichterInnen online, wo wir gerade fragen wollen, wie betroffen ist denn eigentlich die deutsche Community? Wie betroffen fühlt sie sich? Was wird auch schon gemacht? Was gibt es für Anpassungsstrategien, weil es offensichtlich kein Regelwerk gibt? Und gleichzeitig haben wir auch seitens des Verbandes uns die Turnierstrukturen jetzt mal angeschaut. Und zwar haben wir geschaut, wie haben sich über die letzten 20 Jahre die Turnierverläufe entwickelt. Wir haben die komfortable Situation, dass viele aktiven Runden im Herbst, in Frühlingsmonaten stattfinden. Der aktive Ranglisten- und Wettkampfbetrieb ist aber außerhalb der Bundesliga, außerhalb der Mannschaftsbetriebe über das ganze Jahr. Und was wir sehen können, ist, der Badmintonsport erfreut sich größerer Begeisterung. Es gibt immer mehr Wettkämpfe jedes Jahr, was toll ist für den Sport, was aber auch bedeutet, dass innerhalb der Monate Mai bis September durchgespielt wird tatsächlich. Und zwar viel mehr, als uns bewusst war. Es finden viele Ranglisten statt, auch für sehr junge Menschen, auch für die Altersklassen in den warmen Sommermonaten. Und da eben auch eine Zunahme dieser Veranstaltung. Und vor diesem Hintergrund, immer mehr Wettkämpfe, auch im Sommer, keine Regularien, haben wir uns jetzt eben auf den Weg gemacht, zu schauen, wo gibt es denn Regularien? Und was wir soweit gefunden haben, waren Abbruchskriterien in Australien für Hitzebedingungen. Da gibt es wirklich das erste regionale Konzept dazu, weil es in Australien auch einfach verpflichtend ist, weil sie insofern schon weiter sind, als wir hier vor Ort in Europa. Zwar erhitzt sich Europa im Vergleich der Rest der Welt sehr schnell, sehr stark in den nächsten Jahren und hat es bereits. Dort ist aber der Umgang mit Hitze schon viel länger einfach geografisch bedingt notwendig. Und in so einem Dreiklang versuchen wir, diese Regularien jetzt eben innerhalb des Verbandes dann als Empfehlung auszusprechen und dann hoffentlich auch mit Ende des Projekts, mit Ende der Laufzeit dann auch in das Regelwerk zu übernehmen. Und da kommen die tollsten Vorschläge auch wirklich aus der Community selbst. Und das ist auch gelebte Gemeinschaft, was uns wichtig ist, innerhalb dieser Projekte zu hören, was wird gemacht, wie kühlen sie Vorschläge, Regeländerungen, auch den Bedarf aufzuzeigen. Und jetzt mal ganz kurz eine erste Blitzbilanz sozusagen aus dieser Befragung, fühlen sich über 60% der Aussage zutreffend oder mindestens zutreffend, würden sie zustimmen, dass das Thema Hitze in Zukunft noch viel relevanter wird für den Sportbetrieb. Und allein so eine kleine Zahl oder ein Aspekt von dem Zahlenwerk, das wir erheben, zeigt eben, dass es nicht nur notwendig ist von den äußeren Bedingungen, weil es sehr warm ist, sondern auch, dass die Gemeinschaft sich auch da einen Umgang damit wünscht. Und deshalb machen wir uns da jetzt auf den Weg gemeinsam.
Das ist ein tolles Projekt und eine wichtige Initiative, die der Deutsche Badmintonverband da ergreift. Jetzt wollen wir es vielleicht nochmal abrunden, Miranda, mit einem Blick darauf, was wünschst du dir von Veranstaltern, die Turniere in Hallen ausrichten? Was könnten die tun, damit es ja auch bei Hitze ein bisschen erträglicher wird?
Gut, das ist eine gute Frage. Also ich denke, es ist eine Gemeinschaftsleistung, dass da alle gesund durchkommen, denn was steht am Ende im Mittelpunkt, sei es Breitensport oder Leistungssport, ist halt der Sport selbst, die Freude daran, und wir wollen ja Wettkämpfen, uns messen, aber vor allem auch gesunder wieder rauskommen aus den Turnieren. Und deswegen wäre es super wichtig, dass wir halt einmal Ausrichtern und Vereinen helfen als Verband, wie sie Informationen vielleicht auch bereitstellen können, was sie den TeilnehmerInnen alles mitteilen können. Und ja, dass es eben ausreichend einfach Verpflegung auf den Turnieren gibt und ja, gegebenenfalls vielleicht auch muss man dann kurze Pausen einbauen, wo dann eben gelüftet wird, dass einfach die Spielbedingungen so sind, dass ja auch die Athleten da nicht krass drunter leiden. Das wäre wünschenswert, aber ist natürlich je nach Halle und je nach Turnier nicht immer möglich.
Ich könnte noch viel länger mit euch beiden sprechen, aber die nächste Station ruft schon. Ich sage vielen herzlichen Dank an Anne und Miranda. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Wenn schon in der Halle neue Bedingungen entstehen, wie wird es wohl dann dort aussehen, wo Sport direkt in der Natur stattfindet? Auf zur nächsten Station. Im Orientierungslauf ist die Umgebung nicht nur Kulisse, sie ist Teil des Sports. Ich freue mich sehr, dass er heute seine Perspektive mit einbringen wird. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Orientierungsläufer, startet für den USC Kassel und die deutsche Nationalmannschaft und hat Deutschland schon bei den World Games würdig vertreten. Ein herzliches Hallo an Bojan Blumenstein.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Bevor wir loslegen, Bojan, müssen wir vielleicht einigen HörerInnen vielleicht noch den Sport etwas einordnen. In einem kurzen Satz, was ist Orientierungslauf für diejenigen, die ihn noch nicht kennen?
Im Orientierungslauf geht es darum, so schnell wie möglich eine Strecke von A nach B zu finden. Dabei müssen gewisse Kontrollpunkte angelaufen werden. Und im Startaugenblick bekommt man eine Karte, wo diese Kontrollpunkte eingezeichnet sind. Dann geht es ja, quer durch den Wald, schnellsten Weg zum ersten Kontrollpunkt, zweiten, dritten und so weiter bis ins Ziel. Wer am schnellsten die Bahn absolviert hat, hat gewonnen. Und die Route von Kontrollpunkt zu Kontrollpunkt kann man sich dabei selber aussuchen. Aber in der Regel geht es direkt quer, kürzeste oder schnellste Route durch den Wald durch.
Ja, auch im Orientierungslauf gibt es eine Arbeitsgemeinschaft, die das Projekt Klimakompass gestartet hat und systematisch die Auswirkungen auf diese Sportart untersucht. Und da wären wir auch gleich beim Thema. Bojan, du hast bei internationalen Meisterschaften schon Wettkämpfe unter wirklich extremen Bedingungen auch erlebt. Wie erinnerst du dich an die Rennen bei großer Hitze?
Ja, also bei uns ist die Hauptsaison Sommer über. Das heißt, es ist recht üblich, dass große Hitze bei den Wettkämpfen vorhanden ist. Aber ich erinnere mich vor allem an ja, vier große internationale Wettkämpfe, wo es wirklich sehr extrem war. Und das erste ist vielleicht ein bisschen überraschend. 2018 Studenten-WM in Finnland. Ein Land, was eigentlich nicht dafür bekannt ist für große, extreme Hitze. Aber dort war eine wahnsinnige Hitzewelle und alle Rekorde gebrochen. Und ich erinnere mich vor allem daran, weil ich überhaupt nicht darauf vorbereitet war. Und dass so mein erster Kontakt damit war, dass die Hitze mich wirklich richtig erdrückt hat und ich sehr viel schlechter performt habe, wie ich eigentlich zu der Zeit in Form war. Genau, und dann bin ich zweimal World Games gelaufen. Einmal 2022 in Birmingham, Alabama und letztes Jahr in Chengdu in China. Und beides Orte, wo es sehr heiß war und sehr hohe Luftfeuchtigkeit. In Chengdu nochmal eine ganze Ecke extremer. Aber vor allem in Birmingham waren wir einige Tage eine ganze Woche vorher da und man konnte sich gut an die Hitze akklimatisieren. Und ich erinnere mich, dass es sehr extrem war, vor allem die Mitteldistanz, aber ich habe es ziemlich gut verkraftet. Dann gab es noch eine EM in Ungarn, auch dort oft sehr, sehr warm, 2024, aber sehr trockene Luft und ja, eigentlich war ich gut akklimatisiert, aber ich weiß, dass viele dort am Struggeln waren mit der Hitze. Und eben, wie gesagt, die World Games letztes Jahr, wo es wirklich sehr extrem war, vor allem durch die extreme Luftfeuchtigkeit, komplette Windstille, auch kein Schatten dort, wo der Wettkampf stattgefunden hat. Das war schon mit Abstand der extremste Wettkampf, wenn ich mich erinnere.
Ja, bleiben wir doch gleich nochmal dabei. Bei den World Games in Chengdu hast du gesagt, ich hoffe, ich zitiere dich richtig, dass die Hitze die Gehirnfunktion regelrecht beeinflusst hat. Wie äußert sich das mitten in so einem Orientierungslauf?
Ja, das hat sich bei mir vor allem ganz am Ende geäußert erst. Also das allererste, was sich äußert, ist vor allem physisch, dass man völlig fertig ist. Aber zum Schluss, als es so auf das letzte Sechstel des Wettkampfs zuging, habe ich richtig gemerkt, wie ich viel öfter auf die Karte gucken musste. Also normalerweise hat man einen Kartenkontakt und kriegt einiges davon mit und kann einiges zuordnen im Gelände und kann im vollen Tempo dann da durchlaufen. Aber bei mir war es, ich guckte auf die Karte und zwei Sekunden später hatte ich schon vergessen, was habe ich eigentlich, wo bin ich überhaupt, was habe ich mir gerade angeguckt und musste ständig stoppen und es ging deutlich langsamer. Und eine Sache, die mir vor allem aufgefallen ist, als ich im Ziel war, wir haben so elektronische Chips an der Hand, wo die Posten registriert werden. Und das läuft so ab, dass man dort im Abstand von 20 Zentimetern an diesem Posten vorbei, also einfach so mit der Hand lang wischt. Also das funktioniert touchfree. Und es gibt aber noch so ein Backup-System. Falls dieses Touchscreen nicht funktioniert, dann kann man auch manuell den Posten stempeln, sagt man. Also da ist so ein kleines Loch drin und dann steckt man den Chip da rein und dann kann man da stempeln, wie beim Autoschlüssel, die Batterie alle ist, gibt es ja auch so ein Backup-System. Und aus irgendeinem Grund habe ich bei den letzten 4, 5 Posten nicht mehr daran gedacht, dass ich einfach an den Posten vorbeirennen kann, sondern habe wirklich angefangen, alle Posten so manuell zu stempeln. Und irgendwie war was natürlich viel, viel länger dauert, wo man an jedem Posten 1, 2 Sekunden dadurch verliert. Aber ja, irgendwas war da nicht ganz in Ordnung.
Du trainierst und lebst in Norwegen, wo die klimatischen Bedingungen ja durchaus ganz anders sind. Du hast ja vorhin auch das Beispiel gebracht, in Finnland ist es eigentlich eher die Ausnahme, mal so einen heißen Lauf zu haben. Wie bereitest du dich dort auf Hitze vor? Also du trainierst ja quasi klimatisch unter kühleren Bedingungen, als dir vielleicht im Wettkampf begegnet.
Ja, also im Optimalfall reist man, wie ich schon gesagt habe, in Birmingham einiges früher an, wenn man weiß, wie das Klima da ist und bereitet sich dort vor Ort auf das Klima vor. Aber das ist natürlich nicht immer überall möglich oder teilweise kommt ja auch so eine Hitzewelle sehr akut und es ist einfach vielleicht nicht so heiß im Vorhinein. Und vor allem sowohl China als auch Birmingham als auch in Ungarn habe ich mich vorher darauf vorbereitet, einmal die heißeste Tageszeit abzufangen. Also auch hier in Norwegen wird es im Sommer relativ warm werden, aber dann gut mit Kleider einpacken, Wollunterhemd, Wollpulli, Regenjacke drüber, lange Hose und ja, ist sehr unangenehm, sieht sehr albern aus im Sommer, aber ich denke, das hat auf jeden Fall einen Effekt.
Wenn du morgens jetzt aufwachst an der Wettkampfstätte und weißt, boah, heute werden es deutlich über 35 Grad vielleicht auch, was machst du anders, wenn du an so einen Wettbewerb rangehst als sonst?
Also erstmal, also am Wettkampftag selber, denke ich, gilt es, sich so lange wie möglich und so viel wie möglich in akklimatisierten Räumen aufzuhalten. Und eben diese Hitze so lange rauszuschieben wie nötig. Dann natürlich viel trinken, viel Elektrolyte, Salze, also einiges an Sportgetränk trinken, nicht nur Wasser, auch schon am Tag vorher eigentlich. Dann habe ich immer Sonnenschutz auf dem Kopf natürlich. Gerne ein Handtuch, was in kaltes Wasser, nachts über dem Kühlschrank. Irgendwie in einer Plastiktüte drinne und dann nehme ich mir das mit zum Vorstart und habe dann ein kühles Handtuch, was ich mir umhängen kann. Kalte Getränke, gerne Thermosflasche, wird normalerweise um Tee warm zu halten benutzt, funktioniert genauso auch andersrum. Also schön eiskaltes Wasser in die Thermoskanne, dass man die noch kurz vom Start hat. Und was vor allem Learning ist, vor allem aus von der Studenten-WM in Finnland, ist eben, dass man das Warm-up wirklich kurz hält. Also normalerweise hat man so eine halbe Stunde vorher auf jeden Fall, wo man sich aufwärmt und auch ein bisschen Intensität reinbringt. Aber bei richtig extremer Hitze, da schalte ich das runter auf ein Minimum und es ist deutlich wichtiger, den Körper kühl zu halten, als dass man unnötig viel Zeit draußen in der Sonne verbringt.
Jetzt ist der Klimawandel ein Fakt. Es wird eher schwieriger als besser nach den Diskussionen um die Bedingungen bei den internationalen Wettkämpfen. Was müssen aus deiner Sicht Veranstalter besser machen zukünftig?
Also ich denke, dass Veranstalter sehr viel richtig und gut machen eigentlich. Also wenn ich mich zurück erinnere an die Wettkämpfe, wo es wirklich jetzt extrem war, zum Beispiel das erste Mal, wie gesagt, in Finnland, kann ich mich sehr gut erinnern, wie man ins Ziel kam und dort hatten sie so einen Schlauch aufgebaut, der praktisch in so einem Torbogen lang geht, mit oben lauter Löchern drin und richtig kaltes Wasser, so eine Dusche, wo man dann direkt durch ist. Das hatten die ja natürlich nicht von Anfang an so geplant, aber als die gemerkt haben, dass da so eine Hitzewelle kommt, haben die halt lauter so Sachen auch in extra Getränkeposten. Und also ich denke, Veranstalter haben sehr viel richtig gemacht, aber es ist vor allem wichtig, dass das auch so beibehalten wird und zugesehen wird, dass es genug Getränkeposten gibt unterwegs. Also auf so einer Langdistanz im Orientierungslauf ist man gut 90 bis 100 Minuten unterwegs und dort muss man zwischendrin trinken und dass oft genug Getränkeposten eben da sind, dass es sowohl akklimatisierte Bereiche gibt, sowohl vorm Start als auch im Ziel. Auch das war wirklich in China, Chengdu eigentlich super. Dort hatten die direkt im Ziel Zelte mit Akklimatisierung und auch vorm Start, sodass man direkt dort rein konnte, sich abkühlen. Also mir fallen nicht so richtig Sachen ein, wo ich sagen würde, hier haben die Veranstalter wirklich versagt sozusagen oder haben eine schlechte Arbeit gemacht. Aber wenn die Sachen eben nicht gemacht werden würden, dann wäre es auf jeden Fall kritischer.
Das ist gut zu hören, dass die Veranstalter das schon mit auf dem Schirm haben. Abschlussfrage an dich schon. Glaubst du, dass die größte Herausforderung der Zukunft im Orientierungslauf nicht unbedingt die Konkurrenz sein wird, sondern die Anpassung an immer extremere Wetterbedingungen?
Ja, also dass die Anpassung an extreme Wetterbedingungen eine immer wichtigere Rolle spielen wird, denke ich, ist ein Fakt. Das ist ganz klar. Allerdings ist natürlich sowas wie ja, Training, Regeneration und sowas, das wird immer eine Rolle spielen. Und so Wettkämpfe werden natürlich nicht immer unter extremen Bedingungen stattfinden, sondern teilweise auch unter normalen. So gesehen wird es natürlich sehr variieren. Aber vor allem bei den Wettkämpfen, wo es eben sehr extrem starke Hitze vorhanden ist, ist es wahrscheinlich mit der entscheidendste Faktor. Es spielt dann nahezu kaum eine Rolle, wie man die Wochen vorher trainiert hat. Wenn man schlecht auf die Hitze vorbereitet ist, dann wird man deutlich, deutlich schlechter performen. Und das haben wir auch auf der Ergebnisliste bei den World Games in China gesehen. Dort hatte ein Kanadier einen dritten Platz, der wirklich richtig gut gelaufen ist, der mehrere Wochen vorher war und sich akklimatisiert hat, aber eigentlich nicht zur Weltspitze gehört. Und andere Spitzenathleten waren weit unten auf der Resultatliste. Und wenn man mit ihnen gesprochen hat, dann haben die gesagt, die haben ab der Hälfte eigentlich ihr Rennen abbrechen müssen durch die Hitze. Also das ist ganz klar ein super entscheidender Faktor. Ja.
Super. Sagt Bojan Blumenstein, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank ebenfalls.
Wenn sich das Klima verändert und damit Trainings- und Naturräume, dann trifft das logischerweise auch eine wichtige organisatorische Ebene des Sports, nämlich Sportevents. Ich reise weiter zu meiner dritten und letzten Station. Auch Rugby Deutschland widmet sich dem Thema Klimawandel und entwickelt ein übertragbares Klimaanpassungskonzept für Outdoor-Sport-Großveranstaltungen. Im Zentrum der Betrachtung stehen die Hamburg Seven Series, die Europameisterschaften im olympischen Siebener-Rugby. Ich freue mich sehr, eine langjährige Nationalspielerin begrüßen zu dürfen, die im Rugby auf einer der zehrendsten Positionen mit hoher Belastung spielt, nämlich auf der Forward-Position. Herzlich willkommen, Esther Tegner. Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Esther, Rugby gilt als eine der körperlich intensivsten Teamsportarten. Wie erlebst du Spiele oder Turniere bei großer Hitze im Vergleich zu vielleicht etwas milderen Bedingungen?
Ja, also auf jeden Fall nochmal deutlich anstrengender. Also man ist einfach schneller erschöpft. Das auf jeden Fall. Ja, also eigentlich in allen Belangen einfach schnellere Ermüdung. Schnellere Erschöpfung, wenn es so richtig heiß ist, schnellen trockenen Mund. Also man nutzt dann auch gerne jede kleinere Unterbrechung, um auch mal nochmal Flüssigkeit reinzukriegen. Genau, ja.
Habt ihr Trinkpausen, wie es jetzt vielleicht bei der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft ist, die eingerichtet werden?
Gibt es im 15er Rugby teilweise, wenn es sehr heiß ist, dann in der Hälfte auch von der Halbzeit, genau. Jetzt gerade im Sommer spielen wir ja die olympische 7er Variante, da geht eine Halbzeit nur 7 Minuten. Und dadurch, dass es immer mal zu Unterbrechungen kommen kann in den Halbzeiten, wo WasserträgerInnen aufs Feld dürfen, gibt es da jetzt nicht nochmal extra Wasserpausen. Wenn eine Halbzeit sehr spielintensiv ist ohne Unterbrechung, dann ja, muss man auch mal 7 Minuten ohne Flüssigkeit durchhalten. Aber in den meisten Fällen, ja, gibt's mal eine Unterbrechung durch den Spielfluss oder durch eine Verletzung. Dann darf man auch Wasser oder Ähnliches trinken, genau.
Bleiben wir doch gleich beim Trinken nochmal. Welche Rolle spielt für dich Trinkstrategie, vielleicht aber auch Ernährung und Regeneration bei dir persönlich?
Ja, es ist mir auf jeden Fall super wichtig und gerade vor intensiven Trainings, Wochenenden oder Turnieren ist es total wichtig, auch schon die Tage vorher einfach viel zu trinken, auch regelmäßig zu trinken, weil es schlecht ist, wenn man abends um 20 Uhr merkt, huch, ich habe erst einen halben Liter getrunken. Also auf jeden Fall über den Tag verteilt auch einfach viel trinken ist total wichtig. Genau, aber auch Ernährung, also gerade beim Rugby, die Turnierwochenenden, die ich schon erwähnt habe, früher war das meistens 2 Tage, inzwischen sind die internationalen Turniere aber auch über 3 Tage gestreckt. Das heißt, man muss wirklich schauen, dass man frühzeitig schon viel Kohlenhydrat und Energie reinbekommt, aber auch an den Turniertagen selber zwischen den Spielen immer gut hydriert bleibt, eigentlich immer eine Flasche bei sich trägt, auch viel Elektrolyte oder Saftschorlen oder Ähnliches nimmt, also auch nicht nur Wasser, weil wir schwemmen ja durch den Schweiß auch viel Nährstoffe aus, die wir wieder reinkriegen müssen. Und aber auch gerade bei heißen Temperaturen, wo man vielleicht gar nicht so viel Hunger hat, trotzdem zu schauen, dass man auch regelmäßig was wieder zu sich nimmt, weil man will ja auch im besten Fall noch beim letzten Spiel, was dann im besten Fall das Finale am Ende des Wochenendes ist, natürlich auch noch die Top-Leistung abrufen können.
Wie ist es mit Regeneration? Braucht es mehr Pausen?
Du meinst, wenn es total heiß ist oder?
Ja, genau, richtig. Also wenn ihr spielt in so einer richtig typischen Hitzephase.
Ja, also es kostet auf jeden Fall mehr Energie und braucht dadurch auch eine längere Regenerationsphase, definitiv, weil einfach der ganze Körper natürlich so an seine Grenzen gebracht wird und Ressourcen. Was immer toll ist, wenn es auf Turnieren schon die Möglichkeit gibt auf Regeneration, also in Form zum Beispiel von Eisbad. Manche Turniere stellen auch Fahrräder zur Verfügung, dass man einfach so nochmal ein bisschen Impuls runterbringen kann nach Spielen. Aber gerade bei der Hitze sind Eisbäder wirklich das Nonplusultra, also dass man da einfach kurz nach dem Spiel einmal alle Körperteile reinhängt und wirklich abkühlen kann. Das ist gerade für diese Turniere, an denen man dann ja so 6 Spiele spielt, total wichtig.
Bojan hatte uns vorhin verraten, woran er gemerkt hat beim Orientierungslauf, oh wow, jetzt macht mir die Hitze wirklich zu schaffen. Wie ist das bei dir? Woran merkst du im Spiel selbst, dass die Hitze beginnt, wirklich die Leistungsfähigkeit jetzt auch zu beeinflussen?
Ich würde sagen, ich merke es schon vor allem in der körperlichen Leistung selber, also dass einfach irgendwann es schwerer wird, die volle Geschwindigkeit abzurufen, aber auch ein bisschen der Kopf spielt schon auch eine Rolle, also dass man teilweise, wenn es richtig heiß wird, auch einfach ein bisschen verlangsamter ist in Denkprozessen, was sehr schwierig ist im 7er Rugby, was extrem schnell ist, also da muss man eigentlich schon auch immer ongeswitcht sein und die ganze Zeit wach sein für mögliche Durchbrüche von den GegnerInnen, also man muss eigentlich dauerhaft viel reagieren können. Also da merke ich es manchmal auch, dass einfach die Hitze einem so zu schaffen macht, dass man dann gar nicht mehr so schnell ist im Reagieren. Genau, aber wie gesagt, auch allgemein, ja, lässt dann irgendwann die körperliche Kraft auch nach. Ja.
Hast du kleinere Tricks oder Routinen, die dir vor und während eines Spiels helfen, ja sozusagen einen kühlen Kopf zu bewahren?
Also auf jeden Fall für so Turnierwochenenden immer eine Flasche in der Hand zu haben. Klingt blöd, aber man trinkt dann einfach mehr. Also wenn ganz klar ist, okay, die Flasche wird auch mehrfach am Tag geleert, die immer dabei haben. Im Spiel tatsächlich eher diese kleinen Trinkpausen, die ich schon erwähnt habe, zu nutzen. Also dass ich nicht sage, okay, ich warte jetzt bis zur Halbzeit, auf Teufel komm raus, sondern wenn es mal eine Unterbrechung gibt, die auch zu nutzen, weil man will dann auch nicht in der Halbzeit eine Flasche in sich reinkippen, dann ist der Magen voll und lässt sich's auch nicht so gut rennen. Und was mir auch hilft in der Halbzeit, sind nasse, kalte Tücher, kalte Schwämme oder auch mal ein bisschen Eis, einfach in den Nacken, auf die Handgelenke, dass einfach auch gesamt der Körper und die Durchblutung einfach mal ein bisschen runtergekühlt wird. Genau.
Jetzt haben wir schon gesagt, Rugby Deutschland macht schon einiges zu dem Thema Klimawandel. Jetzt geht ganz aktiv das Thema an bei der Hamburg 7 Series, aber du bist jetzt beispielsweise neben deiner Tätigkeit als Nationalspielerin ja auch im Nachwuchsbereich tätig. Welchen Rat würdest du jungen RugbyspielerInnen geben, die im Sommer trainieren und spielen?
Auf jeden Fall regelmäßig trinken und vor allem auch essen. Das sehe ich im Jugendbereich leider immer wieder, dass gerade bei so Sommerturnieren es immer wieder Spielerinnen kostet, sage ich mal, die sonntags dann nicht mehr in der Lage sind zu spielen, weil sie am Freitag und Samstag nicht gut für sich gesorgt haben. Also wirklich regelmäßig essen und trinken. Gerade in dem Jugendalter ist es manchmal auch ein schwieriges Thema mit Hunger und Aufregung und so weiter. Aber das muss man wirklich trainieren, weil das einfach dazu gehört, dass man eben auch volle Turniere durchspielen kann. Gerade auch da wieder Stichpunkt Kohlenhydrate. Also das kommt manchen vielleicht dann auch komisch vor, aber gerade im Wettkampf ist Zucker gut und wichtig. Man kann das auch in Form von Obst zu sich nehmen, aber auch gerne also was einem halt schmeckt an Gummibärchen, Schokolade, dass man da einfach Power hat. Genau, also wirklich so diese Regelmäßigkeit von Essen und Trinken und natürlich so Basics, also so viel wie möglich Zeit im Schatten verbringen, immer eine Mütze aufhaben, wenn man in der Sonne ist, Trinkflasche mit rumtragen, Sonnencreme, genau so die Basics.
Ja, an die Basics muss man sich selber erinnern und vielleicht auch manchmal ein bisschen zwingen. Gerade das mit dem Essen kann ich durchaus nachvollziehen, wenn es so heiß ist. Dann hat man vielleicht auch gerade gar nicht so Appetit.
Absolut, genau. Also das bin ich auch dann immer viel am Diskutieren mit den Spielerinnen und Spielern. Aber es ist ein Learning. Ich glaube, es ist ein Lernprozess. Aber spätestens, wenn man dann mal ein Wochenende vielleicht einen Sonnenstich hatte oder ja eben gemerkt hat, okay, ich bin heute überhaupt nicht leistungsfähig, dann sollte man es auf jeden Fall mitnehmen für das nächste Mal. Also das ist wirklich gerade ein sehr wichtiges Thema, gerade im Jugendbereich. Genau, ja.
Wir sind auch schon bei dir, schon bei der Abschlussfrage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was müsste sich im Rugby ändern, damit AthletInnen bei zunehmenden Hitzewellen besser geschützt werden?
Also ich finde, vieles wird auch schon richtig gut gemacht. Was ich immer wichtig finde, gerade für so Wochenendturniere, ist ein kühler Rückzugsort. Also man kennt es so aus der Liga, da bringt dann eher jeder so sein Zelt mit und hat ein bisschen Schatten. Aber gerade so für längere Turniere auf internationalem Niveau ist es einfach super wichtig, dass man auch eine Kabine hat, irgendeinen Ort drin, wo man wirklich die Hauptzeit verbringt. Dass man dann nur für die Spiele eigentlich wirklich der Hitze ausgesetzt ist und klar, vielleicht noch kurz fürs Warm-up. Aber dass da einfach gut für gesorgt wird und auf jeden Fall Eisbad und Eis zur Verfügung stellen. Also das sind auch so Basics, die ich mir von jedem Ausrichter, sage ich mal, wünsche im Sommer, dass da einfach alle gut versorgt sind.
Prima, ein Eisbad könnte ich jetzt auch gebrauchen. An der Stelle, wir sagen vielen herzlichen Dank an Esther Tilgner. Vielen Dank für deine Infos.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Drei Sportarten, drei sehr unterschiedliche Perspektiven und doch eine gemeinsame Erkenntnis. Klimawandel ist im Sport keine Zukunftsfrage mehr. Er verändert schon heute, wie wir trainieren, wie wir Wettkämpfe austragen und wie wir Veranstaltungen organisieren. Die gute Nachricht ist, der Sport bleibt dran, der Sport reagiert. Mit Ideen, Forschung und konkreten Anpassungsstrategien. Wie immer gilt, bewahrt einen kühlen Kopf bei Sport und Bewegung im Sommer und bleibt bitte gesund in Sport Deutschland. Tschüss!